dann ist ihm das eine Schaf weggelaufen in so Steine und er ist hinterher und dann sah er einen brennenden Dornbusch. Und dadurch hat dann Gott mit ihm geredet und hat gesagt, dass er die Israeliten halt befreien soll.
Die ältesten Geschichten der Bibel, wie etwa die von Mose am Dornbusch, sind vermutlich vor mehr als 2700 Jahren aufgeschrieben worden. Erzählt wurden sie freilich schon früher. Viele hundert Jahre später, im 2. Jahrhundert nach Christus, stand der Umfang der Bibel fest. Sie besteht aus einer Fülle unterschiedlicher Schriften. Der größte Teil davon ist Juden und Christen gemeinsam, darunter die Tora, in der Mose eine Hauptrolle spielt.
Er hat nämlich dann die Israeliten aus Ägypten befreit. Das war ganz schön schwer, da musste Gott erst 10 Plagen zu den Ägyptern schicken.
Die Bibel liegt, zumindest als Teilübersetzung, in fast 2500 Sprachen vor. Das weltweit verbreitetste Buch gilt den Gläubigen als Wort Gottes. Thomas Sieke, Professor für Altes Testament an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.
Was wir tatsächlich in der Heiligen Schrift vor uns liegen haben, ist nicht etwas, was vom Himmel gefallen ist, sondern Gottes Wort in Menschenwort, wie es das Zweite Vatikanische Konzil formuliert hat. Und das ist, denke ich, eine sehr schöne Formel zur Beschreibung dessen, was hier vor uns liegt.
Geheimnisvolles und Alltägliches klingen im Buch der Bücher ineinander. Vielleicht kann sie Menschen deswegen so tief bewegen, weil ihr nichts Menschliches fremd ist. Die Heilige Schrift ist abgrundtief ehrlich. Die Hoffnung freilich lässt sie niemals los, weil der in ihr aufgezeichnete Schmerz stets neu zum Nährboden der Sehnsucht geworden ist. Die Bibel kann in rauschhafte Bilderfluten tauchen lassen. Sie weisen in eine Welt hinein, die jenseits der trockenen Bilanzen oder Diskussionen beginnt. Wohl deshalb sprechen biblische Symbole und Geschichten nicht nur gläubige Menschen an. In der bildenden Kunst, in Film und Werbung, in Redewendungen oder auf der Theaterbühne lebt die Bibel fort. Auch für den Schriftsteller Arnold Stadler ist sie das entscheidende Buch. Der Büchner-Preisträger hat Romane, Gedichte und Essays veröffentlicht, aber auch biblische Psalmen in die Gegenwart übertragen.
Dem Versuch, den Text und das Wort Gottes den Menschen näher zu bringen, geht einher das Missverständnis, dass man parallel ist zu einer Information, als ob das Wort Gottes eine Information wäre, das so näher zu bringen versucht und rein auf die inhaltliche Ebene die Übersetzung einschränkt. Aber die Psalmen sind ja Lieder und wurden gesungen, wahrscheinlich auch gesprochen und auch wohl niemals einfach gelesen, immer wenigstens gemurmelt. Sind ja auch Gebete und etwas Hörbares.
Halleluhu beteka shofar, halleluhu be nevel ve kinor, halleluhu be tohu machol, halleluhu be minim ve ugav, halleluhu be zilzele shama, halleluhu be zilzele troa, kol anshama te halleluja, halleluja.
Manchmal reicht der bloße Klang der Worte, um Menschen zu bewegen, wie etwa der Psalm 150 in Hebräisch, der das biblische Buch der Lieder auf hymnische Weise beschließt. Biblische Sätze können offenbar auch dann betören, wenn man gar nicht weiß, dass sie der Heiligen Schrift entstammen. Den überwiegend in der atheistischen DDR erzogenen Fans der Pudis zumindest dürfte verborgen geblieben sein, dass sie fast wortgetreu Verse aus dem Buch des Predigers Salomo singen.
Das Geheimnis der Bibel liegt auch darin, dass sie so rätselhaft formuliert in bestimmten Punkten und meine Aktivität als Leser einfordert. Das heißt, es gibt ja dieses schöne Wort im Deutschen, was wir aus dem Englischen geerbt haben, es macht Sinn. Das ist zwar im Deutschen zunächst mal falsch, aber wenn wir als Leser an einen Text herangehen, müssen wir wirklich sagen, wir machen Sinn. Der Sinn eines Textes ergibt sich immer in der Lektüre. Sonst auf dem Papier bleiben die Buchstaben erstmal tote Druckerschwärze. Aber wenn ich sie lese, bin ich als Leser beteiligt am Sinnproduktionsprozess. Ja? Und die Bibel fordert mich als Leser nochmal ganz besonders ein, den Worten Sinn zu verleihen.
I have a dream that one day this nation will rise up
live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
1963. Während des Marsches nach Washington haben biblische Worte einen großen Auftritt. Eine 250.000 Menschen vor Martin Luther King, Millionen Menschen am Fernseher. Ich habe einen Traum, sagt er, und entwirft visionäre Bilder von Freiheit, Zukunft und Versöhnung. Kinder von Sklavenhaltern und Sklaven sitzen an einem Tisch. Schwarze und Weiße, Juden, Nichtgläubige, Christen, Protestanten und Katholiken reichen sich die Hände. Dann sagt Martin Luther King zum 7. Mal, ich habe einen Traum, und spricht mit den Worten des Propheten Jesaja.
I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together.
Ich habe den Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Die rauen Orte werden geglättet und unebene Orte begradigt werden. Und die Herrlichkeit des Herrn wird offenbar werden und alles Fleisch wird es sehen.
Worte der Bibel haben Versöhnung gestiftet. Sie hat indes oft genug auch auf gar nicht heilige Weise gewirkt, bis heute. Es muss sich nur einmal ein Kanzelredner auf ein Bibelwort versteifen, um es Hörern um die Ohren zu hauen. Die Gemeinde kann nicht widersprechen. Mit Bibelzitaten wurden sogar Kriege gerechtfertigt. Zur Zeit der Kreuzzüge galt die Christenheit beispielsweise als riesiges Heer, das in der Gefolgschaft Christi die heiligen Stätten Jerusalems befreien sollte. Nicht unschuldig an der Vorstellung vom Heiligen Krieg ist ein Vers aus dem Lukas-Evangelium.
Die Jünger aber sprachen zu Jesus, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug.
Bei den zwei Schwertern, so im 12. Jahrhundert der einflussreiche Theologe und Politiker Bernard von Clairvaux, handle es sich um weltliches und geistliches Schwert, und beide seien Kirche und Papst übergeben.
Das ist sozusagen der Nachteil oder die Schattenseite eines so offenen und zum Teil rätselhaften Textes, dass er natürlich auch missbrauchbar ist. Dass ich bestimmte Teile aus dem Kontext lösen kann und dann einfach Formulierungen da habe, die missverständlich klingen oder die ich dann für meine Interessen verwenden kann. Es gibt so einen flapsigen Satz, mit Goethe und der Bibel kann man alles beweisen. Das zeigt die große Offenheit des großen deutschen Dichters und auch die große Offenheit biblischer Texte, dass ich durch bestimmte Kombinationen oder durch bestimmtes Schneiden und Auswählen von Versen natürlich schon Missbrauch treiben kann. Das ist die Gefahr dabei. Das ist immer die Frage, ob ich einen Text interpretieren oder gebrauchen will. Und wenn ich ihn gebrauchen will für meine Interessen, ist immer die Gefahr sehr groß, dass ich ihn sofort auch missbrauche.
In die Bibel sind Schriften mit zuweilen gegensätzlichen Aussagen aufgenommen worden, und das mit voller Absicht. Jüngere bibelwissenschaftliche Forschungen haben hervorgehoben, bei der Heiligen Schrift handelt es sich um ein Arrangement von präzise aufeinander bezogenen Texten. Entsprechend entfaltet sich der Sinn der Bibel am ehesten in einer Polyphonie der Stimmen. Und niemand besitzt bei der Suche nach dem Sinn die Deutungshoheit, sagt der Bibelwissenschaftler Thomas Hieke von der Universität Mainz. Ansonsten läge das Wort Gottes auch nicht in Buchform vor.
Wenn bestimmte Dinge nur bestimmten Leuten gesagt werden dürfen, Top Secret, Geheimhaltungsstufe, Vertrauenssache, Verschlusssache, dann werden bestimmte Leute ausgegrenzt. Das widerspricht aber diametral und grundsätzlich der jüdisch-christlichen Gottesvorstellung. Denn nach der jüdisch-christlichen Gottesvorstellung ist das Heil grundsätzlich für alle Menschen da. Und wenn ich da bestimmte Leute ausschließe, weil sie bestimmte Botschaften nicht hören dürfen, ist etwas falsch. Ja? Und das ist ja auch das Faszinierende an der Bibel, dass sie allen zugänglich ist und zu allen kommen kann und dass jeder sich für wenige Euro ein Exemplar kaufen kann. Ja? Er muss sich dann etwas Mühe machen, diesen Sinn aufzuschließen, aber das ist dann jedem selber überlassen, wie er das kann und wie es ihm möglich ist. Aber es ist niemandem verwehrt, diese Worte kennenzulernen.
Nun begrüße ich Sie wieder alle herzlich in unserer Nikolaikirche, auch an diesem Montag mit der Tageslosung. Christus spricht, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.
November 1989. Friedensgebet in der Leipziger Nikolaikirche. Wie stets seit Beginn der 80er Jahre an einem Montag. Gerade einmal wenige Wochen ist es her, dass Demonstranten in Berlin, Dresden, Leipzig und anderen Städten der DDR inhaftiert wurden. Viele fürchten in diesem Herbst, dass der Protest in eine blutige Konfrontation zwischen Staatsmacht und Opposition mündet. Dann der 9. Oktober. Armee, Kampfgruppen und Polizei sind in Leipzig aufmarschiert. Im Anschluss an das Friedensgebet in der Nikolaikirche ziehen mehr als 70.000 Demonstranten durch die Straßen.
Die Gewaltlosigkeit kommt nicht von Gorbatschow. Das muss man eindeutig sagen. Da kommen Reformkurs, da kommen Glasnost und Perestroika, aber nicht die Gewaltlosigkeit. Die kommt eindeutig von Jesus.
Christian Führer, Pfarrer an der Leipziger Nikolaikirche, erinnert sich an die Wende. Worte aus der Bibel verwandelten die Wirklichkeit, sagt er. Statt militärischer Gewalt triumphierten Fußgänger mit Kerzen. Für die gewaltfreie Revolution sei freilich weniger die politische Veränderung in der Sowjetunion verantwortlich gewesen.
Weshalb ich das jetzt nicht so sehr betone, ist, weil die Seligpreisungen der Bergpredigt viel radikaler sind als neues Denken. Liebe deine Feinde. Das heißt also, nicht bekämpfe deine Feinde, sondern überwinde den Feind mit Argument, mit Hinwendung, mit Zuwendung, das entwaffnet ihn. Diese Radikalität hat also nie wieder ein Mensch erreicht wie Jesus. Und da das bei uns fast jeden Montag gelesen wurde und sich Montag für Montag dann nicht nur der aufrechte Gang ein Stück entwickelt hat, der drin sozusagen versucht wurde und sich auf der Straße bewährte, spielte das eine ganz große Rolle. Ob das die Leute so richtig bewusst jetzt übersetzt haben, auf alle Fälle hat das eine Rolle gespielt. Wir haben ganz wenige Lesungen nur gehabt und das war, und das ist für mich also noch radikaler. Das verdient tatsächlich den Begriff Wunder. Aber das lässt sich natürlich auch analysieren, wenn ich an ein Wort von Sacharja denke, um noch vor Jesus zurückzugehen, da heißt es, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Das wird also jede Pfingsten in allen Kirchen der Welt gesagt, aber wer rechnet damit, dass das heute Wirklichkeit werden kann, genauso wie es da wirklich ausgedrückt wird. Und das haben wir zum Beispiel hier erfahren, oder die Begriffe aus dem Magnificat, wie die Maria sagt, er stürzt die Gewaltigen vom Thron und hebt die Niedrigen auf. Das haben wir mit solcher Erschütterung dann 1989 gehört wie nie zuvor.